Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Montagabend. Ganz herzlich willkommen. Das rote Sofa. Wir sind natürlich wieder live aus Norddeutschland. Wenn man ehrlich ist, ja, da wollen die meisten von uns wahrscheinlich einfach nur spannende Fußballspiele sehen. Aber die Frage muss erlaubt sein, was sich im Hintergrund abspielt, das auch schnell in den Vordergrund rücken kann. Donnerstag startet die WM in den USA, in Mexiko und Kanada. Unser Gast war mit einem Kollegen vorher in Amerika und hat sich umgehört. Inwieweit ist die WM auch ein Spielfeld der Macht? Ingo Zamperoni ist heute Abend bei uns.
Lieber Moin.
Freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, Ingo, wie hoch ist dein WM-Fieber jetzt schon? Ich meine, es sind ja nur noch ein paar Tage.
Ja, ach, so langsam steigt das schon. Und ich habe damit auch gerechnet, dass je näher wir ranrücken, wo dann die ersten Panini-Alben dann im Supermarkt standen. Und dann dachte ich, okay, diesmal habe ich nicht mitgesammelt. Aber ja, nee, ich freue mich schon auch. Also bei all den Fragezeichen und all den Konflikten, die es auch gibt bei diesem Turnier. Also ein bisschen der Sport steht schon im Vordergrund. Für einen Fußballfan, für jemand, der Deutsch-Italiener ist, bekommt
so, da sind wir ja bei einem ganz gefährlichen Thema.
Ich meine, bleibt mir ja zum Glück erspart bei dieser WM, dass Italien nicht dabei ist. Das ist der einzige positive Aspekt dabei, dass es keine Begegnung Deutschland-Italien geben kann.
Ja, aber so als Italiener ärgert es dich, dass zum Beispiel Italien ist an Nummer 12 in der FIFA-Weltrangliste, Curaçao an Nummer 82. Nur mal so als Beispiel, ärgert dich das, dass Italien nicht dabei ist und solche Mannschaften dann doch?
Ja, natürlich ärgert es mich, aber eher, weil sie es verbockt haben, selber. Und das dritte Mal hintereinander jetzt. Also wirklich, es gibt eine ganze Generation, die kennt Italien nicht bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Also wenigstens sind sie 21 ja noch Europameister mal geworden zwischendurch. Das ärgert mich schon. Natürlich stellt man sich die Frage, welche Länder da jetzt Haiti oder ohne die jetzt die fußballerischen Qualitäten in Frage stellen zu wollen, wenn die dann dabei sind, aber eben so große Fußballnationen, wo das ja auch so ein wichtiger Faktor im öffentlichen Leben ist auch, dass sie nicht dabei sind. Aber selber schuld in gewisser Weise. Und gleichzeitig ist es ja auch toll für Länder wie Kap Verden oder so, dass sie... Also was ging da ab, als sie sich qualifiziert haben und jetzt auch die in den USA und auch in Kanada und Mexiko, aber wenn da vor allem in den USA die Migranten-Communities, den Auswanderer in den USA plötzlich im Nachbarstädtchen oder in dem Stadion um die Ecke die eigene Mannschaft spielt, das ist natürlich was Besonderes.
Ich habe vorhin Bilder gesehen, Curaçao ist angekommen
an
dem WM-Quartier. Ja. Die haben so einen Bus, so einen amerikanischen Schulbus, ich glaube in hellblau oder sowas.
Also das ist schon, Nationalfarbe.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch einfach ein Ereignis denn für Curaçao. Das ist
absolut, absolut. Ich musste gestern noch mal auf der Landkarte gucken, wo die genau ist, die Insel. Ja, das ist jetzt wirklich... Ja, kein riesiges Land. Insofern ist das natürlich eine Riesennummer.
Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir tragen beide grün.
Das ist reiner Zufall, möchte ich an dieser. Es ist nicht so, dass der NDR uns das hier hingehängt hätte. Wir haben uns nicht abgesprochen.
Gut. Nein, grün ist die Farbe der Hoffnung.
Ach so,
die Farbe der Hoffnung. Also deswegen, wir sind bereit für die
Weltmeisterschaft. Jetzt für die deutsche Meisterschaft, meinst du, die deutsche Mannschaft, dass sie diesmal die Vorrunde wenigstens, es kommt noch hinzu, drei WMs ohne Italien und dann Deutschland zweimal hintereinander in der Vorrunde raus. Also die letzten Weltmeisterschaften waren hart.
Es wird Zeit, dass es besser läuft.
Zumindest mal für muss besser werden. Ich hoffe, es kann eigentlich auch nicht schlimmer werden diesmal.
Wir werden uns gleich über deine Erfahrungen aus Amerika austauschen. Ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist.
Vielen Dank, ich auch.
Aktuelles Thema heute in Norddeutschland. Ja, viele in Norddeutschland reiben sich heute verwundert die Augen und fragen sich, Mensch, wird hier ein neuer Top Gun-Film gedreht? Simon Ritter über Militärübung am Flughafen Hamburg.
Militärjets zwischen den Urlaubsfliegern. Bis Ende der Woche wird das am Hamburger Flughafen so sein. Das ist einer von 6 Kampfjets, die an der Übung beteiligt sind. Das Luftwaffengeschwader Immelmann fliegt solche Einsätze regelmäßig in Jagel in Schleswig-Holstein. Jetzt in Hamburg. Denn es ist wichtig, dass das im Ernstfall auch an anderen Standorten funktionieren würde.
Der größte Unterschied zu unserem Betrieb zu Hause ist es hier, die logistischen Verfahren halt eben ineinander integrieren zu können. Wir haben natürlich zu Hause unsere eigenen Tanklaster, wir haben unsere eigene Verpflegung und Versorgung. Das ist hier natürlich jetzt anders. Wir sind auf die zivilen Partner angewiesen. Und genau diese Zusammenarbeit zu beüben, darum geht es in dieser Woche.
Im Ernstfall sind laut Luftwaffe militärische Basen Ziele möglicher Angriffe. Streitkräfte sollen deshalb in der Lage sein, auf zivile Flughäfen auszuweichen. Ein Szenario, das die Luftwaffe seit einigen Jahren vermehrt übt. Hamburg ist neben Lübeck dabei einer der möglichen Ausweichflughäfen. Einschränkungen werden laut Flughafen durch die Übung allerdings nicht erwartet.
Das bedeutet gar nichts für die Passagiere. Also es wird keine Verspätungen geben, die wenigen Starts und Landungen, die die Militärmaschinen machen, sind so getaktet, dass sie quasi keine Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt haben werden.
Insgesamt nehmen etwa 100 Soldaten an der Übung teil. Zweimal am Tag übt das Geschwader noch bis Freitag mit ihren Jets das Starten und Landen.
Ja, und vorhin sind sie auch direkt über den NDR rüber gedonnert. Jetzt unterhalten wir uns über die Fußball-Weltmeisterschaft und das Amerika dahinter. Ingo Zamperoni, unser Gast, kurzes Porträt, paar kleine Einblicke schon von Bianca Zawadiak.
Guten Abend und herzlich willkommen zu Hallo Niedersachsen.
Ein NDR-Journalist.
Ich bin der Neue, mein Name ist Ingo Zamperoni.
Der es zum damals jüngsten Tagesthemen-Moderator aller Zeiten schaffte. Der Halbitaliener gibt dem ARD-Nachrichtenmagazin seit fast 10 Jahren eine lässige Note. Als Journalist zieht es ihn jedoch immer wieder vor Ort zu den Menschen. Dokumentationen aus Deutschland.
10 Jahre, wir schaffen das. Haben wir es geschafft?
Oder immer wieder auch aus den USA, wo er dank seiner amerikanischen Ehefrau inzwischen auch Familie hat. Als Fußballfan interessiert ihn natürlich, wie das gespaltene Gastgeberland auf die bevorstehende WM blickt. Gemeinsam mit Sportjournalist Philipp Avonou hat er im Vorfeld die USA bereist und sich umgehört. Wir sind gespannt, was er zu berichten hat. Ingo Zamperoni.
Immer wieder schöne Ausschnitte von dir, Ingo. Das muss ich auch mal so sagen.
Das erste Bild, ich habe dich ja beerbt bei Hallo
Niedersachsen.
Genau, ich war dein Nachfolger da. Und ja, ich hoffe, zum Glück hat sich modisch ein bisschen was getan.
Ja, das ist modisch. Man sieht es immer modisch an den alten Aufnahmen. Ne? Es gibt diese neue Dokumentation, die ist jetzt auch ganz oben gelistet in der ARD-Mediathek, Stichwort Sportschau. Ja, Spielfeld der Macht. Die WM in Trumps Amerika, die Fußballweltmeisterschaft in Trumps Amerika. Du hast diese Dokumentation gemeinsam mit Philipp Avonou gemacht, seid nach Amerika gereist. Philipp ist von der Sportschau, du bist nun von den Tagesthemen, machst auch viele Dokumentationen. Mit welchen Blickwinkeln seid ihr da rangegangen?
Ja, das war so die Idee. Ne? Philipp ist jünger als ich, eine andere Generation, von der Sportschau kommt und als Sportjournalist das angehend, aber auch mit unglaublich gutem Fingerspitzengefühl für politische Themen. Und mich interessiert Sport von Haus aus, von Natur aus. Und das zu mischen so ein bisschen und das natürlich auch noch mit unserem Regisseur und Autoren Dominik Egizzi. Also das war ein super Trio und dann haben wir da einfach mal hinter die Kulissen gucken wollen, wie sportbegeistert dieses Land ja auch ist. Das muss man erklären und verstehen, um zu kapieren, vor welchem Hintergrund auch Politik da einen Hebel hat in den USA. Und wir haben so uns überlegt, es war für mich das Reizvolle, jetzt mal nicht nur auf die Familie und das gespaltene Land zu gucken, sondern eben auch, wie Sport da auch natürlich eine vereinende Kraft hat. In den USA ist bei Spielen, egal ob jetzt Football oder Baseball oder Basketball, da ist das nicht so, dass eine 100-Mannschaft da irgendwie den Auswärtsfanblock trennen muss und so. Das ist so ein bisschen vermischt da in dem Sinne auch.
So ein Familienfestcharakter.
Ja, genau. Auch mehr so Entertainment auch. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Deswegen gibt es auch so viele Profiligen auch. Also wirklich, Philipp war ganz begeistert, als wir irgendwann mal im Hotel saßen und dann wurde auf einem der vielen Fernseher, die da mal laufen, Cornhole übertragen, als wäre es eine Bundesliga-Übertragung. Also wirklich mit Replay und also Cornhole, das ist, da muss man so kleine Sandsäckchen in so Bretter mit so einem Loch reinwerfen. Ja. Und das wird, also das Level an Professionalität, mit dem Sport angegangen wird in den USA, ist wirklich einmalig und egal auf welchem, in welchen Bereichen. Und Fußball hat es natürlich schwer gegen all die verschiedenen Sportarten, die es da so gibt. Jetzt gerade heute Abend das dritte Spiel der NBA Finals, ja, New York steht Kopf, also da kannst du mit Fußball derzeit nicht kommen, weil die Knicks kurz vor einer Meisterschaft stehen. Also das hat uns interessiert, aber eben auch zu gucken, wie ein Präsident Trump, der das ja wie kein anderer vor ihm so nutzt, also jeder Präsident, jeder Regierungschef nutzt das ja auch. Wir haben ja auch Angela Merkel in der Kabine oder Helmut Kohl damals in den Kabinen bei den Weltmeisterschaften erlebt, bei den Spielern. Aber Trump geht zum Super Bowl, der geht zu den US Open, zum Ryder Cup.
Und Golf,
klar. Also das ist schon, weil er eben weiß, da sind Emotionen, da kann er die auch gleich abrufen. Und er zieht natürlich auch ein bisschen den Glanz von diesen Events auf sich.
Er inszeniert sich da auch immer ein wenig, kann man das so sagen? Also er nimmt nicht nur teil, sondern inszeniert sich da drumherum?
Auf jeden Fall, ja. Also es geht ihm natürlich auch um die Aufmerksamkeit und wir haben das ja erlebt bei der Club-WM im vergangenen Jahr, die Generalprobe für die Weltmeisterschaft, weil es dann der Pokal an die Gewinner von FC Chelsea übergeben wurde und er dann nicht von der Bühne ging, wie normalerweise üblich, sondern einfach stehen blieb und die Spieler guckten alle so ein bisschen irritiert, okay, dann halten wir es jetzt mal mit Trump an Bord hoch. Ja, also das ist das eine, also dieses Nutzen jeder Gelegenheit. Es ist nicht gegeben, dass es gut läuft. Der wurde zum Beispiel auch ausgebuht mal bei verschiedenen Veranstaltungen. Also da hat er dann natürlich auch so ein Gespür und dann bleibt er dann dem wieder fern. Aber Natürlich hast du diese Emotionalität auch gerade bei Themen, die polarisieren. Und wenn über den Sport, der ja auch genutzt wird von Athleten, muss man ja auch sagen, als Bühne. Colin Kaepernick ist ein gutes Beispiel, der Quarterback, der sich hingekniet hat für den Polizei, also als Protest gegen Polizeigewalt, vor allem gegenüber Afroamerikanern, dass der dann, dass das nicht gut ankam an der Trump-Basis und Trump das dann gleich genutzt hat, um zu sagen, ja, man müsste den feuern, diesen Mistkerl, und das, um dann Punkte zu sammeln bei
seinen Fans.
Wobei
man da auch sagen muss, also in Amerika ist diese Polarität, die ist häufiger, trifft man häufiger. Also man ist da schon etwas aggressiver, aber nicht so nachtragend zueinander. Kann man das so in etwa so beschreiben?
Naja, es wird sehr sportlich alles gesehen. Aber das Wichtige ist halt immer, es muss eine Entscheidung geben. Es ist sehr klar auf Gewinnen und Verlieren ausgerichtet. Es ist so ein schönes 0-0 wie hier in einem Bundesligaspiel in Deutschland. Ja, das gibt es ja nicht, sondern es gibt dann immer Overtime oder Sudden Death und solche Sachen. Und das ist auch, glaube ich, das, was Trump sich da dann holt. Dieses Gewinner-Image, wenn er auf der Seite steht. Und auch, das muss man sagen, besonders hat es ihm angetan, auch dieses Mixed Martial Arts, also dieses Käfigkämpfen.
80. Geburtstag.
Am kommenden Wochenende, ja, die Arena wird gerade aufgebaut. Auf dem Südrasen des Weißen Hauses wird es dann einen großen Fight geben. Also das ist schon, und dieses Macho-Bild oder diese sehr männlich getriebene Sportart, die auch sehr brutal ist, ja, das so als Tough Guy dann dazustehen, als starker Typ, das ist das, was er will.
Was ich interessant finde an eurer Dokumentation, ist auch das Bild, was ihr zeichnet von Gianni Infantino. Mhm. Gianni Infantino, FIFA-Präsident, da gibt es ja doch schon sehr enge Beziehungen. Wie muss man sich dieses Geflecht auch zum amerikanischen Präsidenten vorstellen?
Ja, Philipp hat das mal ganz passend, finde ich, als Bromance der Macht bezeichnet. Ja. Also zwischen diesen beiden. Beide sind sehr machtorientiert. Und natürlich fragt man sich dann schon, warum ein Gianni Infantino als Chef eines Weltfußballverbandes zwar, aber bei der Amtseinführung dabei sein muss oder als der Friedensrat von Donald Trump gegründet wurde, dass der auch da mit zwischen all den Staatschefs saß oder umgekehrt dieser Friedenspreis, der Donald Trump verliehen wurde.
Was ist das eigentlich für ein Preis?
Ja, und Trump hat ihn tatsächlich auch ernsthaft gefeiert. Also es ist schon ein bisschen schräg, diese Verbindung. Aus Infantinos Sicht kann man sagen, na gut, er versucht halt, so ein bisschen wie Mark Rutte auch versucht, Trump in der NATO zu halten, dieses sehr entgegenkommt, anbiedernd, auch um Garnen, Honig, um den Bart schmieren einerseits. Und gleichzeitig ist es auch eine riesen Geldmaschine, die da gerade in Gang geworfen wurde. Und ja, das ist schon, da kann man dann, es ist so doppelmoralisch, wenn es heißt, ja, Politik rauslassen, aber dann wird das da so von den Hauptakteuren, wenn man so will, so vermischt.
Politik rauslassen ist ein ganz interessantes Stichwort. Ihr habt für die Doku auch Jürgen Klinsmann, der ja in Amerika auch lebt, habt ihr Jürgen Klinsmann getroffen. Und ich glaube, wir schauen uns das mal an. Ich meine, Jürgen sagt etwas, was vielen, auch gerade in Deutschland, tatsächlich aus dem Herzen spricht. Wir schauen da mal eben rein. Da sehen wir eben gerade, wie er euch begegnet.
Du kannst diese Wettbewerbe, die einzigartig sind, nie mehr zurückholen. Und deswegen kann man Katar nicht mehr reparieren, was man da kaputt gemacht hat aus deutscher Sicht.
Was genau waren die Probleme bei den WMs in Russland und Katar?
Die Mannschaft zu zwingen, ein Mannschaftsfoto vor dem ersten Spiel gegen Japan zu machen, mit der Hand vor dem Mund, das fand ich katastrophal. Und es ist, man kreiert schlechtes Karma. Und ich glaube, du hast die Verpflichtung als Leistungssportler, als Topathlet, dich auf deinen Bereich zu konzentrieren. Egal in welchem Land der Welt, egal welches politische Regime dort gerade am Arbeiten ist.
Nun ist aber die Menschenrechtsthematik gerade in Katar eine, die ja nicht erfunden worden ist. Und in den USA, jetzt reden wir auch plötzlich über Dinge, von denen man vielleicht vor ein paar Jahren nicht gedacht hätte, dass die mit Bezug auf die USA ein Thema werden. Ist das nicht auch eine Bühne, die man dann nutzen kann?
Für die Sportler selber? Ja. Die Fußballspieler, die Fußballmannschaften, die zu einem Turnier anreisen, haben einen Job, erfolgreich Fußball zu spielen und nichts anderes.
Ich finde, da kann man noch eine Frage anschließen. Ist es nicht auch unfair den Spielern gegenüber, ihnen da was aufzuoktroyieren?
Ja, ich glaube, dann wird es verkrampft. Und wenn das übergestülpt wird und auch nicht aus der Mannschaft geschlossen kommt, dann ist es ein Störfeuer. Und bei einer WM ist es natürlich für die Spieler das Highlight ihrer Karriere, ihres Lebens. Ja? Und die fokussieren sich darauf. Und ich glaube nicht, dass nur wegen der Hand-vor-dem-Mund-Geste die WM vergeigt wurde in Katar. Aber na klar, es wurde auch ständig gefragt und das beschäftigt eine Mannschaft. Und man muss wirklich 105% geben.
Es kommen dann ja auch Schlagzeilen in die Zeitung. Frau Faeser mit der Armbinde etc. Das ist ja alles, es kommt ja alles dazu. Dann bist du nicht mit deiner Leistung in den Schlagzeilen, sondern mit solchen Themen.
Genau. Andererseits hätten sie gewonnen und wären sie weitergekommen, hätte dann keiner mehr drüber geredet. Dann hätte man gesagt, ah, ist doch cool, cool, dass sie da ein Zeichen gesetzt haben. Also man kann das von beiden Seiten sehen. Ich finde, die Position, die Jürgen da vertritt, die ist eine valide. Und gerade auch die Spieler, ne, junge Kerle, die mit 18, 19, 20 da dieser riesen Bühne da sind, das kann sein, dass das überfordert. Und gleichzeitig ist es natürlich die größte Bühne der Welt. Und wenn man ein Anliegen hat, und dann finde ich, dann sollte man es den Spielern auch nicht verbieten, wenn sie das Bedürfnis haben zu sagen, hey, ich möchte das nutzen, mir ist das wichtig. Und dann ist es für mich auch keine Ablenkung, weil es aus mir herauskommt.
Ne? Also halte ich aber auch für schwierig, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm. Bei einer Einzelsportart, also Tennis, klar, ist jeder Spieler für sich selber verantwortlich. Ja. In einer Mannschaftssportart, ja, gibt es dadurch Unfrieden, weil vielleicht 5 sagen, ich finde das gut, und 6 oder 10 sagen, ich finde das nicht so gut oder wie auch immer. Ja. Dann bist du in so einer Zwickmühle drin. Ne?
Absolut, das ist nicht ganz einfach zu lösen, und deswegen ist ja auch der DFB bei dieser WM total auf der Linie, wir sagen gar nichts, ja, wir halten uns da raus.
Die Völler hat ein Machtwort gesprochen.
Genau, also höchstens die Funktionäre oder die Politik sowas sagen, aber eben nicht die Spieler. Und gleichzeitig, wir haben in der Doku auch, habe ich eine Spielerin getroffen eines Vereins in L.A., Frauenfußballmannschaft Angel City FC, die gesagt hat, als dann die ICE Raids, also die Einwanderungsrazien, die Zollbehörden da durch die Neighborhoods gegangen sind in Los Angeles und auch echt Angst und Schrecken verbreitet haben. Da haben die das erste Heimspiel, haben sie T-Shirts verteilt und gesagt, we are an immigrant city, wir sind eine Einwanderstadt und wir sind jetzt nicht mehr Angel City FC, sondern Immigrant City FC, und haben T-Shirts verteilt, wo das drauf stand. Und das kann man dann auch, aber das kam dann eben aus der Mannschaft heraus. Das stimmt, klar, in der Einzelsportart ist es einfacher, als wenn man da dann vielleicht einen Unfrieden in die Mannschaft bringt.
Wir schauen mal auf die Fans. Ja? Mhm. Und zwar auf solche Fans, die nach Amerika reisen wollen. Wo die Stolpersteine da liegen, Britta Kunft.
Die Tickets sind schon abrufbereit in der Handy-App. DFB-Fanbetreuer Florian Jordan rechts im Bild und sein Kollege Gunnar bereiten eine Gruppenreise zur Weltmeisterschaft in die USA vor.
Die sind durch ganz Norddeutschland verteilt, die Leute, die da mitkommen. Und sogar, ich habe auch 3 Leute mit, die noch aus Nordrhein-Westfalen mitkommen, die mich dann über den DFB gefunden haben. Und wir sind 21 Leute in der Reisegruppe.
Flüge und Hotels für 21 Fans sind gebucht. Auch die ESTA-Reisegenehmigung für Touristen liegt vor. Für ein Visum prüft die US-Heimatschutzbehörde Social-Media-Accounts der letzten 5 Jahre auf anti-amerikanische Äußerungen. Diese Angaben sind für den ESTA-Antrag der deutschen Fans freiwillig.
Man hat sich auf jeden Fall dabei erwischt, wie man seine sozialen Medien durchscrollt hat, um zu gucken, könnte da etwas sein, was bei der Einreise negativ bewertet werden könnte. Dabei erwischt man sich schon. Wenn mir etwas gefällt, was jemand anderem nicht gefällt, wäre das für mich persönlich jetzt kein Grund zu sagen, du darfst nicht in mein Land kommen. Das ist schon ein komisches Gefühl.
Thema ist quasi, wie die Einreise abläuft. Wir reisen dann das erste Mal in Houston ein, ist dann Texas. Da hört man auch immer, die sind auch besonders streng quasi bei der Einreise. Genau, da fragt man sich schon, wie lange wird das dauern, was werden die für Fragen stellen. Das ist schon ein Thema in der Gruppe.
Fans aus Deutschland, Frankreich oder Japan können mit einer ESTA-Genehmigung in die USA reisen. Fans aus einer ganzen Reihe von Ländern, darunter Senegal, Iran, Haiti und Elfenbeinküste, müssen ein Visum vorweisen. Die Regeln dafür sind unter der Trump-Regierung strenger geworden.
Fans aus diesen Ländern sind einfach grundsätzlich ausgeschlossen, einzureisen. Es gibt nur eine Ausnahme, aber die wird auf ganz wenig Leute zutreffen. Das ist, wenn sie ein gültiges Visum erteilt bekommen haben vor dem 1. Januar 26. Und insofern ist eine Gruppe von Fans einfach per se ausgeschlossen. Trainer und Spieler können wohl einreisen, aber nicht die Fans. Das ist schon mal aus meiner Sicht wirklich problematisch.
Besonders im Fokus der US-Sicherheitskontrollen sind die Fans aus dem Iran. Viele müssen aufgrund der Visapolitik und Einreisesperren auf das Turnier vor Ort verzichten.
Der Sinn einer Weltmeisterschaft ist ja gerade, dass Menschen jenseits von sonstigen politischen Streitigkeiten zusammenkommen und auch Nationen zusammenkommen, jenseits von Auseinandersetzungen, und wirklich im Spiel versuchen, sich zu messen und das zu einem Fest zu machen. Und insofern ist es absolut widersinnig, sich auf solche Regularien einzulassen. Und da müsste die FIFA, auch die Weltgemeinschaft, wirklich Druck auf die USA ausüben, dass Menschenrechtsverletzungen unterlassen werden, dass die Fans dieses Fest auch erleben können.
Ist das Versprechen der FIFA, einer Weltmeisterschaft für alle, nur ein leeres Versprechen?
Also ich finde, eine Weltmeisterschaft ist das größte Ereignis, was es gibt im Fußball. Und auch, ich sag mal, USA, Kanada, Mexiko sind natürlich auch Länder, wo man denkt, da hat man richtig Lust drauf hinzureisen. Ja. Und davon, ich will mir da jetzt auch nicht die Stimmung vermiesen lassen, nur von der aktuellen Berichterstattung oder was man denkt, was da jetzt bei der Einreise passieren könnte. Da glaube ich schon, dass es ein richtig tolles Turnier werden kann. Auf eine geile WM.
Auf eine geile WM. Prost. Prost.
Die WM einfach nur sorgenfrei erleben zu können, das wünschen sich diese beiden Fans der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, Prost auf eine geile WM. Das geben wir natürlich gerne zurück. Ich muss andererseits auch mal sagen, natürlich dürfen wir nicht vergessen. Stell dir vor, jetzt kommen Iraner nach Amerika. Ich meine, es gibt die kriegerische Auseinandersetzung mit dem Iran. Da lauert ja auch eine mögliche Gefahr. Also wenn jetzt was passieren sollte, dann werden mangelnde Sicherheitsvorkehrungen angeprangert. Also das ist eine ganz gefährliche Zwickmühle, denke ich auch.
Wobei ich nicht glaube, dass Fußballfans da jetzt irgendwie mit kriegerischen Absichten dann einreisen würden. Aber trotzdem,
nein, aber es können natürlich sich sagen wir mal, Attentäter als Fußballfans verkleiden oder wie man das halt auch nennt. Also rein theoretisch ist das ja möglich.
Es ist eines der großen Fragezeichen der vielen, die es gibt zu dieser WM. Ich sage immer, die man sich nicht gedacht hätte vor 8 Jahren, als das vergeben wurde, das Turnier an diese drei Länder, dass wir uns darüber beschäftigen. Ich meine, das hat es ja so in der Form ja nicht gegeben, dass ein Gastgeberland mit einem Gastland sich im Prinzip im Krieg befindet. Ja. Und die theoretisch sogar, je nachdem, wie sie in den Gruppen spielen, sich das ausgeht, aufeinandertreffen könnten. Also das ist schon eine sehr kuriose Konstellation. Und, aber auch allein, dass das eine Gastgeberland das andere als 51. Bundesstaat annektieren möchte, und also zumindest der Präsident, und das andere Gastgeberland als Hort der Vergewaltiger und Drogenbarone nur noch beschimpft. Also das ist schon eine sehr schräge, man fragt sich halt, wie kann da so ein fröhlich, und ich wünsche es auch diesen beiden Fans, die wir gerade gesehen haben, und allen, die da hinreisen, dass es das fröhlich entspannte Fußballfest wird, dass es ist, aber die Umstände und wenn dann die ganzen ICE-Agenten, die als zusätzliche Sicherheit zu den Stadien kommen, wo viele Amerikaner auch sagen, ich finde es gut, ich will mehr Sicherheit, ich habe eher Angst vor Terrorangriffen, haben wir auch in unserer Doku jemanden zu Wort kommen lassen in diese Richtung, aber trotzdem, vielleicht haben dann viele, besonders die Latinos in den USA, die Minorities, so ein bisschen, ja, Muffensausen.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil Philipp Avonu hat ja auch mit mexikanischen Fans gesprochen und da ist eben das Stichwort ICE auch gefallen. Schauen wir mal ganz kurz an.
Ich wünsche mir wirklich eine großartige WM. Er freut sich schon so sehr darauf. Aber ich bin skeptisch, gerade wegen des politischen Klimas.
Was genau meinst du damit?
Ich mache mir Sorgen um die Leute, die aus aller Welt zur WM anreisen und dann Probleme mit ICE und der Einwanderungsbehörde bekommen. Ich selbst bin weniger gefährdet. Aber ich mache mir Sorgen um ihn. Etwa wenn er zur Arbeit geht und ICE auf den Straßen unterwegs ist.
ICE war vor ein paar Wochen in unserer Nachbarschaft. Wir haben eine Nachbarschaftswache, Gruppenchats. Es ist beängstigend. Alles Mögliche kann passieren.
Ja, ist genau das Thema, ne?
Genau. Das Thema. Das ist so wirklich, wo man sich fragt, also es muss nicht so kommen, ne? Also, aber trotzdem sind das allein, dass man sich diese Fragen stellt oder auch die Fragen zur Einreise, die haben wir uns ja auch gestellt, als wir für die Drehreisen rüber sind. Ich muss dazu sagen, das waren die beiden, wir waren im Herbst einmal da und dann jetzt im Frühjahr noch einmal für einen größeren Dreh. Das waren die beiden leichtesten und schnellsten Einreisen, die ich je erlebt hatte. Also insofern, das gehört dann auch zur Wahrheit. Aber ja, das sind alles so Dinge, wo ich auch viele Freunde und Bekannte hier in Deutschland habe, die sagen, oh nee, zu dieser WM würde ich unter den Umständen jetzt nicht fliegen.
Vielleicht hätte man das auch im Vorfeld wissen können. Und vielleicht hätte man auch eher einen neutraleren Staat auswählen können, nicht drei Staaten. Es ist eine schwierige Gemengelage.
Ja gut, aber die Debatten werden wir spätestens 2034, wenn sie in Saudi-Arabien stattfindet, wieder haben. Menschenrechte und Gleichberechtigungsfragen und solche Dinge. Also Sport ist politisch. Ja, da macht man sich was vor, wenn man sagt, das ist im luftleeren Raum. Das gehört immer irgendwie dazu. Und natürlich wird es auch, da sind Kräfte, die da, Interessen, die da zerren und zehren. Aber ja, es ist natürlich schwierig, da jetzt gerade für die Fans, die sagen, ist mir alles egal.
Es gibt ja noch eine Geschichte mit den Fans, die vielleicht nicht so besonders positiv ist. Das sind die Ticketpreise.
Oh ja.
Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, als deutscher Fan nach Amerika zu reisen, habe ich erstmal die Reisekosten. Mhm. Dann habe ich Ticketpreise. Stimmt das? Ich habe was gehört von bis zu $1000 für ein Ticket.
Ja, auch noch mehr. Also das ist jetzt zum ersten Mal eingeführt worden von der FIFA, dieses Dynamic Pricing. Ja? Also dass quasi Angebot und Nachfrage den Preis regeln. Und natürlich die tollen Partien oder gerade die späteren Runden Richtung Finale werden dann dadurch immer teurer. Und das ist so schon unerschwinglich. Jetzt kann man sagen, gut, in der Premier League in England ist auch für viele das kaum noch möglich, so dieser klassische, vielleicht auch ein bisschen Folklore, ne? Papa und Sohn aus dem englischen Arbeiterviertel da, ne? Für ein paar Pfund. Ist auch nicht mehr möglich. Aber ja, das macht es natürlich auch schwierig. Das ist auch schwierig für viele Menschen, wo jetzt schon in den USA die Lebenshaltungskosten hoch sind. Die auch dort, der, auch wenn es günstiger nach wie vor ist als bei uns, aber der Sprit teurer wird und all diese Dinge. Und wenn dann eben so ein Preis, jetzt muss man sagen, auch ein Super Bowl-Ticket kostet Unsummen. Ja? Und auch jetzt für die Finalserie der NBA in New York kann man, glaube ich, sein Haus und ein Auto verkaufen, um da ranzukommen. Aber
da gehen Amerikaner hin.
Ja, genau.
So, und jetzt kommen ja eigentlich die meisten aus anderen Ländern. Ja, kommen ja meistens
dahin, ja, es, ne? Könnte natürlich sein, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob wir da volle Stadien erleben werden oder doch leere Ränge, weil viele dann sagen, nee, doch nicht. Und vielleicht gibt es sogar so den umgekehrten Trend, denn Dynamic Pricing bedeutet auch, wenn keine Nachfrage da ist, dass sie ja dann günstiger werden wieder. Vielleicht geht die Rechnung für die FIFA dann so gar nicht aus, aber ich glaube, die werden da schon genug Geld scheffeln.
Hat die Bahn in Amerika, haben die eigentlich auch so ein Dynamic Pricing? Weil ich meine, die Tickets für die Bahn sind auch in die Höhe geschossen.
Ja, ne? Aber auch total unverständlich. Also es gibt einen Zubringerzug nach zum Beispiel von New York da nach New Jersey, wo das Stadion ist, ja, in den New Jersey Meadowlands.
Und spielen auch das dritte,
genau,
Spiel.
Genau, eben, wo Deutschland auch spielt und das Finale dann gespielt wird. Und da kann man kann nicht dahin laufen, ja. Also man braucht entweder ein Auto, aber die Parkplätze sind auch schon schwierig. Und wenn man mit der Bahn fährt, dann haben die das Monopol ausgenutzt. Ich habe irgendwas von $120 One-Way pro Person. Also das ist natürlich irre und abstrus. Und da kommt natürlich nicht so Freude auf erstmal. Mhm. Sei denn man sagt, auch mir ist das egal, ich habe das Geld.
Wir wollen jetzt ein bisschen umschwenken, mhm, in Richtung Freude. Unser erstes Spiel ist am Sonntag gegen Curaçao. Es wird also Zeit jetzt für die richtige WM-Stimmung. Garant dafür sind die beiden großartigen Taxifahrer Lovely und Monty aus Hamburg. Christoph Hemker.
Ein Fußballfest rückt näher. Das Fahrzeug geschmückt. Die Lippen geschmeidig. Zeit für Lovely und Monty.
Erste Mal in drei Länder, WM in drei Länder. Erste Mal in drei Länder.
Wer diese beiden Hamburger Taxifahrer ruft und von ihnen während der Weltmeisterschaft befördert wird,
moin, hallo,
dem könnte eine ausgesprochen launige Tour bevorstehen.
Jeder Gegner ist leicht, wenn die Jungs geben feig. Wir wollen unsere Team das Pokal erreichen.
Es sind Fahrgäste, die 2010 den Stein ins Rollen bringen.
Irgendwann mal haben die Jungs und Mädels gesagt, Lovely, du hast immer gute Laune Musik. Aber mach mal bitte Radio und wir wollen mitsingen. Und das war der knackige Punkt. Ich habe, okay, behalte meine Musik, versuche deutsche Texte drauf zu schreiben. Dann kam ich auf diese Idee, Dollywood, Bollywood auf Deutsch.
Das war das erste Lied, das war auch Platz 43 in Charts.
Wenn du jemand von Herzen liebst, wenn du jemand von Herzen liebst, genießt das alles, was er geht.
Zwei Jahre später, der erste von bis heute 6 Fußballsongs.
Oh Germany, we love you. Oh Germany, we love you. Kanada, Mexiko, USA. Erste Mal in drei Ländern.
3 Ausrichterländer und zum ersten Mal 48 Teilnehmer. Das Geburtsland von Lovely und Monty, Indien, leider nicht qualifiziert.
Ja, liebe Freunde, dieses Land hat auch Traum, da reinzukommen.
Und wir arbeiten dran.
Weil wir haben eine permanente Fußball hier drin.
Als sie 1984 nach Deutschland kommen, sind sie von Karl-Heinz Rummenigge und der Nationalelf fasziniert. Trotz aller Auf und Abs ist die Begeisterung fürs deutsche Team ungebrochen.
In 3 Ländern, 48 Nationen, das ist was Besonderes. Und da werden die auch was Besonderes zeigen. Also wenn ich die letzten Spiele sehe, also ich bin guter Dinge.
Die Taxikundschaft, was meint sie zum WM-Song der singenden Chauffeure?
Unglaublich. Ja, und
Ich höre es mir gleich normal an.
Kann man sich gut anhören. Genau. Vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht noch mal so ein bisschen auf Party unterwegs ist. Also ich glaube, zur WM-Party wäre das was.
Neben ihrem Wunsch, Indien einmal bei der WM zu sehen, haben die beiden einen großen Traum. Vor 2 Jahren bei der EM ging er beinahe in Erfüllung.
Sogar wurden wir angesprochen, dass wir werden, wenn Deutschland ins Finale kommt, am Brandenburger Tor auftreten.
Unsere Jungs sind die Feuer und haben Hand am Steuer.
Lovely und Monty, so fröhlich und optimistisch. Da muss es doch einfach mal wieder klappen mit einem Erfolg bei der WM.
Das ist doch herrlich, da brauchen wir auch noch nicht zu lenken, da kann man einfach mitmachen. Das ist doch Lovely Monty, ihr seid wirklich großartig und toll immer mit diesem Engagement dabei.
Sensationell, großartig. Also davon kannst du echt eine Scheibe abschneiden, an der Fröhlichkeit.
Ja, oder? Sag mal, aber wie ist denn eigentlich die Stimmung in Amerika? Also jetzt wirklich mal nur die Amerikaner. Nehmen die überhaupt Notiz von dieser Weltmeisterschaft?
Doch schon. Also wir waren überrascht, als wir im März da waren, wie wenig noch zu sehen war. Aber das wäre in Deutschland, war ja hier auch noch nicht groß WM-Stimmung. Also insofern. Und ich glaube auch 2006 bei unserem Sommermärchen war auch in den Wochen vorher, da waren auch ein paar Testspiele vergeigt worden. Also insofern, das war jetzt nicht so. Und wie ich eingangs sagte, derzeit sind andere Sportarten in den Finalserien, die überstrahlen das in gewisser Weise. Andererseits, selbst wenn... Es ist ja ein Land mit 360 Millionen Einwohnern. Ja. Wenn auch nur 10% Fußball begeistert sind, dann reden wir schon von 36 Millionen. Ja. Also gerade die migrantischen Communities, also die Latinos im Süden der USA, die pushen das natürlich sehr. Ja. Es ist ein Riesenfaktor bei den Frauen. Das Nationalteam der Amerikanerinnen ist ja natürlich auch sehr erfolgreich. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, also das ist ein Riesenthema auch. Aber jetzt, dass alle sagen, boah, alles stehen und liegen lassen, es ist so. WM in Amerika. Ja.
Aber es war, das Stadion war schon voll, Deutschland gegen Amerika, letztes Testspiel war voll. Ne?
Genau, zum Beispiel, das fand ich auch. Also ich war in dem Stadion auch schon häufiger, also das ist auch eine tolle Stimmung da. Es ist, insofern, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie erfolgreich die spielen werden. Mhm. Weißt, dann rollt sowas, dann heißt es, are you watching the game tonight? Und dann ist das natürlich ansteckend, aber... Ja.
Ich finde es, wo man mal so auf dieses Vereinende kommt, das finde ich ganz interessant. Da möchte ich eine kurze Brücke schlagen zu deiner Sendung, die 100.
Ja.
Da habt ihr auch immer ein Thema und unterschiedliche Meinungen dazu, aber es wird gemeinsam darüber gesprochen. Eine der letzten Sendungen, da ging es auch um Trumps Amerika. Schauen wir mal ganz kurz rein.
Die Frage dieser heutigen Sendung lautet, wollen wir Trumps Amerika noch zum Freund haben? Und das erwartet sie jetzt.
Menschen, die in unser System ausnutzen, und das ist das, was Trump meint, die einfach nur Parasiten in dem Fall sind, die uns aussaugen.
Das ist ihre Position.
Ja, das ist ihre Situation.
Ich möchte, dass Sie mir erklären, wie diese Parasiten aussehen.
Die Leute haben ihn gewählt und wir müssen jetzt mit ihm auskommen. Was wollen Sie denn machen dagegen?
Die Argumente für eine Freundschaft mit Trumps Amerika von Anna Plank.
Jemand, der uns die Drecksarbeit abnimmt, ist vielleicht doch gar kein schlechter Freund.
Und dagegen von Tobias Krell.
Mein Punkt ist, dass es im Grunde egal ist, ob wir befreundet sein wollen oder nicht. Denn Donald Trump hat diese Freundschaft eben längst gekündigt.
Welcher Journalist auf welcher Seite steht, das hat das Los entschieden. Und die 100 müssen Stellung beziehen.
Ich kann einen Typen, der die ganze Welt bescheißt, kann ich nicht vertrauen.
Aber grundsätzlich innenpolitisch, zumindest das, was ich verfolgt habe, finde ich ganz okay.
Ja, die neuen Folgen gibt es wieder Anfang Oktober von Die 100. Aber worauf ich hinaus will, ist, dieses gemeinsam mal etwas zu machen. Ist das auch eine Chance, eine Spaltung zu überwinden, dass man so ein Thema hat, wo ja auch Rivalität gesund sein kann?
Sport war zumindest das Thema, in dem Fall American Football, über das meine Frau und ihr Vater, der im vergangenen Jahr leider verstorben ist, zusammengefunden haben dann wieder.
Also sagen, wenn sie politisch, Republikaner.
Genau, er war Republikaner, sie glühende Demokratin und die haben sich immer gefetzt und gezofft. Darüber haben wir ja auch 3 Filme und Dokus gemacht. Und dann war das aber immer so das Ventil, worüber man, okay, we agree to disagree, aber lass uns über die Green Bay Packers reden. Das ist das Heimatteam aus der Stadt, aus der meine amerikanische Familie kommt. Und das ist natürlich die Kraft des Sports, dass es auch im Stadion erstmal auf den ersten Blick egal ist, was der links oder rechts von mir politisch denkt und so, dass man da was, eine Gemeinsamkeit hat. Und darum geht es letztlich auch bei die 100, aber auch bei so Events wie in der Fußball-Weltmeisterschaft, dass man irgendwo einen Anknüpfungspunkt findet, weil man sich ja sonst entweder nicht begegnet oder gar nicht ins Gespräch kommt. Und dann ist das so ein Vehikel, ein Medium, wenn man so möchte, um zu sehen, ah, okay, der ist ja doch ganz okay, der Gegenüber. Und dass man da so ein bisschen zumindest reinkommt. Denn ich glaube, im Gespräch bleiben ist der einzige Weg, Gräben zu überbrücken. Das ist jetzt überfrachtet, wenn man das von dieser WM erwarten wollte oder von einer Sendung allein, die 100. Aber allein das Aushalten, das Zuhören, deswegen sage ich auch mal, die 100 ist eigentlich eine Zuhörsendung, der anderen Position. Und es geht nicht darum, dann überzeugt zu werden. Man kann bei seiner Meinung danach ja bleiben. Ist ja absolut in Ordnung. Nur zu erkennen, okay, der andere verteidigt seine Position ja genauso leidenschaftlich und hat aber zumindest auch einen Punkt, den ich vielleicht nicht übernehmen muss, aber ich erkenne ihn. Und das ist der erste Schritt zu einer Verständigung, zu einem Anknüpfungspunkt. Und da bietet Sport natürlich unfassbare Möglichkeiten.
Ja, du kannst ja anderer Meinung sein. Man kann ja sich auch mal die Köpfe heiß reden. Mhm. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber das heißt ja nicht, dass man dann auseinander geht und nicht mehr befreundet ist. Ja. Man bleibt ja trotzdem befreundet. Also so kenne ich das. Es gibt ja immer wieder unterschiedliche politische Weltanschauungen. Ist doch ganz klar. Ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Bloß früher ging das. Heute wird es gefühlsmäßig schwieriger.
Ja, in den USA erlebe ich das und ich hoffe, dass wir nicht ganz so weit kommen in Deutschland, dass die andere Seite nicht als politischer Wettbewerber oder als Andersdenker wahrgenommen wird, sondern regelrecht als Feindbild. Und mit einem Feind, den muss ich ja zerstören oder besiegen irgendwie. Und wenn man da
die Politik benutzt natürlich auch schon Feindbilder-Aussagen. Ne? Also wenn ich da Bärbel Baas höre, der Feind ist und so weiter, das ist schon...
Es ist natürlich auch in dieser heutigen Social-Media-Welt durchaus so, dass das dann alles sehr schnell in die Polarisierung geht und das dadurch natürlich auch schwieriger wird. Klar.
Ist das für uns auch eine gute Chance, um, sag ich mal, wieder mal den Kopf freizukriegen, jetzt diese WM, und zu sagen, hey, wir wollen gemeinsam festfeiern, wir wollen hier jubeln und unsere Jungs zum Titel möglicherweise auch treiben?
Es ist zumindest eine Chance für eine Pausentaste,
ja,
Philipp und ich die ganze Zeit auch bei der Drehreise gesagt und jetzt erkennt, dass man sagt, lass es auch zumindest mal durchpusten. Ich glaube, die Welt hat es in vielerlei Hinsicht auch mal, oder es tut ja aber ganz gut. Das heißt ja nicht, dass die Probleme weg sind und dass man sie dann auch ausblenden sollte, aber dass man nicht Angst hat, den Fernseher anzumachen, was heute schon wieder passiert ist, sondern ich will mal gucken, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ich glaube... Das, wenn das gelingt, wenn das diesem Turnier, trotz all der Umstände und Fragezeichen, die es begleiten, wenn das dem Turnier gelingt und den Menschen auch, die das zelebrieren, diese Pausentaste zu nutzen und auch mal durchzupusten und dann vielleicht einen neuen Ansatz zu nehmen, dann wäre ja schon viel gewonnen. Aber man darf es auch nicht überfrachten.
Man darf es nicht überfrachten, aber eine Hoffnung kann man damit.
Ja, absolut. Ich wünsche es mir und deswegen habe ich auch, gut, aus den USA kenne ich das, dass das Glas eher halb voll ist. Jetzt ist es hier sogar dreiviertel voll.
So, na also, ich meine.
dass man dann sagt, okay, wir sind da erstmal guten Mutes und sagen nicht von vornherein, es wird alles furchtbar. Trotz aller Bedenken, das ist berechtigt. Ne? Also ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, oh nee, auf diese WM habe ich keine Lust. Ja, wir haben das ja auch erlebt in Katar, dann waren es am Schluss auch sehr viele tolle Spiele, einfach die mitreißend waren und dann ist vieles auch erstmal...
Nur nicht von den Deutschen.
Nur nicht von den Deutschen.
Nur nicht von den Deutschen. Nur nicht von den Deutschen. Ich wage jetzt mal die Behauptung, die Länder, die viele Fans für die Weltmeisterschaft aktivieren können, die haben auch bessere Siegchancen. Den Grund, den nennt ihn Petra Wernz.
Joschka Flinz liebt Fußball und er ist promovierter Ökonom. Der 29-Jährige veröffentlichte vor kurzem im renommierten Journal of Sports Economics eine Studie über Fußballfans. Er untersuchte, wie sich die Anzahl mitgereister Fans bei Auswärtsspielen auf das Spielergebnis auswirkt.
Vorletzte Saison war es so, dass keine Mannschaft in der ersten Bundesliga weniger Auswärtsspiele am Samstagnachmittag hatte als Mainz. Und das ist dann zumindest auf Twitter ist auf Unmut gestoßen, weil es eben für Fans ein bisschen problematischer ist, am Freitagabend oder am Sonntag zu den Auswärtsspielen zu fahren. Und so bin ich dann auf das Thema aufmerksam geworden. Und ich habe mir gedacht, wenn ich die Daten dafür finde, dann kann ich das gut mit meiner ökonomischen und statistischen Ausbildung verbinden.
Eigentlich arbeitet er am Braunschweiger Thünen-Institut zu regionalökonomischen Themen. Für seine Fußballstudie untersucht er über 6 Saisons die Auswärtsspiele der 3 deutschen Profiligen. Er wollte zunächst wissen, welche Faktoren beeinflussen, wie viele Fans mitreißen.
Das ist jetzt wenig verwunderlich, die Anstoßzeit. Anderer wesentlicher Faktor ist die Reisestrecke. Und da gibt es natürlich auch starke Interaktionseffekte, weil eben große zurückzulegende Distanzen eben am Freitagabend oder am Sonntagnachmittag, die haben natürlich einen stärkeren negativen Effekt auf die Anzahl an mitreisenden Fans.
Weitere Faktoren, das Wetter, der Marktwert der Spieler und wie erfolgreich die Mannschaft momentan ist.
Wenn die Stimmung gut ist im Verein, bin ich vielleicht auch bereit, eher zum Auswärtsspiel zu fahren, als wenn ich jetzt irgendwie tief mittendrin im Abstiegskampf bin.
Sein Fanherz schlägt seit seiner Jugend für Mainz 05.
Am Anfang fand ich dann auch die Bayern ganz cool, aber dann irgendwann habe ich mich zum Glück eines Besseren besonnen. Und damals war dann Jürgen Klopp und Mohamed Zidane bei Mainz 05 und die waren einfach super sympathisch.
Heute reist er zu fast jedem Auswärtsspiel.
Bei so einem Auswärtsspiel, finde ich, gibt dir insofern nochmal einen besonderen Kick, als dass du automatisch so ein Underdog-Feeling hast. Du hast halt wirklich das Gefühl, du bist in der Unterzahl, das ganze Stadion singt gegen dich. Du bist dann halt praktisch das kleine gallische Dorf aus den Asterix und Obelix-Comics, das dann sich gegen die mächtigen Römer widersetzt.
Doch beeinflussen die mitgereisten Fans jetzt die Siegchancen tatsächlich?
Im Durchschnitt sind ungefähr 2000 Auswärtsfans bei jeder Partie mit dabei und ungefähr 30% aller Spiele werden von der Auswärtsmannschaft gewonnen. Das heißt, es ist eine Siegwahrscheinlichkeit von 30%. Wenn man hier jetzt sagen würde, statt den 2000 Fans kämen 2500 Fans mit, würde die Siegwahrscheinlichkeit auf 31% ansteigen. Das mag jetzt nicht so super viel erscheinen auf den ersten Blick, aber ich finde, gegeben, dass es am Ende immer noch zählt, was auf dem Platz stattfindet, finde ich, es ist schon cool, dass die Analysen zeigen, dass die Fans dann doch so einen Einfluss nehmen können.
Da vor allem ungünstige Termine und weite Wege die Fans abhalten, sagt Joschka Flinz.
Und ich denke, es gibt durchaus ein bisschen Verbesserungspotenzial von Seiten der DFL, die ja letzten Endes den Spielplan erstellt, da die Fans, insbesondere die Auswärtsfans, ein bisschen besser im Blick zu haben, auf dem Schirm zu haben, damit das Leben der Fans eben ein bisschen erleichtert wird.
Und als Studienautor hat er wissenschaftlich belegt, was er als echter Fan schon immer wusste. Sein Team im Stadion anzufeuern, lohnt sich.
Das ist schon eine ganz pfiffige Berechnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch gerade was so die Freitags-Auswärtsspiele und so weiter angeht.
Ja, ich glaube, in Katar beispielsweise hat Argentinien auch deswegen den Titel geholt, weil irgendwie in jedem Stadion, es fühlte sich an wie ein Heimspiel, ja, ja, ja. Weil die alle ihre Häuser verkauft haben und alles, um sich ein Ticket nach Katar zu leisten.
Du bist ja kein Tourismusmanager, aber du hast wahrscheinlich keine Übersicht, aber hast du ein Gefühl dafür, welche Länder so nach Amerika, Kanada und Mexiko jetzt reisen am meisten?
Also Argentinien mit Sicherheit, gerade ist ja in der westlichen Hemisphäre und ich denke mal schon, auch diese Debatten sollte man in Trumps Amerika jetzt oder auch in Katar, war das ist eine Debatte, die eher hier in Europa und gerade in Deutschland geführt wird. In vielen anderen Ländern, denke ich mal, gerade die südamerikanischen, mittelamerikanischen, ich weiß gar nicht, wie viele aus Curaçao kommen werden, das werden wir dann erleben.
Halb Curaçao wird das sein.
Ein großer Prozentsatz, aber ja, es ist ein Kostenfaktor einfach, da mal hinzufliegen, rüberzufliegen für viele asiatische, afrikanische Fans. Mal gucken, ich würde es mir wünschen. Das ist ja die Idee, dass möglichst viele
zusammenkommen. Dass die Dame vorhin in dem Film gesagt hat, dass alle zusammenkommen, ein Fest. Wie wirst du eigentlich diese WM gucken? Habt ihr zu Hause, du hast ja auch drei Kinder, also Frau, drei Kinder logischerweise. Ja. Habt ihr zu Hause so ein Rudelgucken organisiert?
Noch nicht, da sind die sind auch mit ihren eigenen Sportsachen ziemlich viel unterwegs. Ich glaube, wir gucken schon gern zusammen, gemeinsam und auch mit Freunden. Und gerade so diese Watch-Partys, das Public Viewing, hat meine Frau hier in Deutschland erst kennengelernt. Wir haben das in Washington, als Deutschland gegen die USA im Gruppenspiel 2014 gespielt hat, da waren wir in Washington, hat die Botschaft das organisiert auf so einem Platz in Washington. Weil lauter Deutsche da, die Amerikaner haben sich ganz verstanden, wie mitten am Tag in der Hitze stehen. Was soll das? Aber ja, wir sind schon große Fußballfans und gucken es auch gern gemeinsam. Und ich werde aber auch viele dieser Spiele während der Halbzeit als
verpassen, weil du Tagesthemen
hast. Ja, klar. Mal gucken. Aber man kann ja das Kuriose ist, man kann wirklich abends um 18 Uhr einschalten und bis morgens um 6 zum Frühstück durchgucken, weil die alle so hintereinander, je nachdem, welche Zeitzone gerade dran ist. Also das ist schon.
Ich überlege, was ich sonst lieber nachts mache. Also das weiß ich noch nicht genau. Ne? Also bist du bei so einem Tippspiel dabei? Machst du so
Tipps? Diesmal nicht. Ich habe vergangene Football-Saison das erste Mal in so einer Tippliga mitgemacht. Also so ein Managerspiel war das eher. Das ist schon, ich habe den Reiz schon erkannt. Man guckt das plötzlich nochmal ganz anders. Aber deswegen lasse ich auch grundsätzlich lieber die Finger von Sport wetten. Das ist nicht mein Ding.
Was glaubst du denn, wo wir landen werden? Wenn du nicht tippen musst, sondern glauben.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die deutsche Mannschaft natürlich jetzt ein bisschen im Vorfeld mit der Verletzung von Lennart Kahl und jetzt auch die ganze Debatte um Manuel Neuer und so, das hat natürlich Unruhe reingebracht. Aber ich glaube tatsächlich, die haben wirklich gute Kicker da. wenn sie es schaffen, zu einem Team zu werden und eine Mannschaft zu sein und nicht irgendwie irgendwelche Einzel-
ja, das ist
also das ist total wichtig. Und ich könnte mir sogar vorstellen, also Viertelfinale traue ich ihnen zu.
Ja, aber
mit
Glück. Und das Achtelfinale könnten sie schon auf Frankreich treffen.
Ja, aber
das ist, ich meine, das ist
Curaçao, Frankreich.
Ja, es ist auch, man muss sie alle schlagen. Man muss sie alle schlagen. Genau. Ingo, ich danke dir ganz herzlich. Deine Doku ist jetzt in der ARD-Mediathek, ganz frisch abrufbar. Ganz oben steht sie im Ranking. Kann man sich mal anschauen als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft.
Ja, oder heute Abend im Ersten, 20:15.
Heute Abend im Ersten, 20:15. Ja. Danke dir, dass du
vielen,
da
vielen warst. Dank. Ja, freue mich
Dankeschön.
Sehr.
Danke. Morgen, da gibt es eine Frage. Können Hummeln eigentlich stechen oder nicht? Die Antwort gibt es morgen von Insektenforscher Dr. Hannes Petrischak. Der kommt morgen zu uns aufs rote Sofa. Mit der Hummel oder nicht, werden wir alles erleben. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss.